Grüß euch beim Aus der Norm Podcast. Heute zu Gast der zweifache Finisher des längsten Langlaufrennens der Welt, Carsten Unger. Mein Name ist Martin Latschetter und ich habe den Carsten durch Zufall über Gewinnspiele über mein Mitfahrportal sportgeld.docs kennengelernt. Ich habe mich mit Carsten auf ein Bier und eine Pizza getroffen und wir haben total einen coolen Abend gehabt mit total coolen Gespräche. Und ich bin dann an dem Abend nach Hause zu meiner Frau und habe gesagt, Schatzl, ich habe so einen dermaßen interessanten Menschen kennengelernt. Und Carsten ist also ein bisschen der Grund, warum ich das Ganze jetzt mache mit dem Podcast. Also ich habe mit dem Gedanken schon länger gespielt, aber er war so mit ein bisschen, der die Steine ins Rollen gebracht hat. Und ich habe mir an dem Abend habe ich mir geschworen, dass ich so viele interessante Menschen in Zukunft treffen und interviewen möchte, wie es halt noch geht. Und die müssen nicht einmal berühmt sein, weil jeder Mensch hat irgendwie eine inspirierende Geschichte zu erzählen oder eine Geschichte, von der man irgendwas lernen kann. Und der Carsten ist hier da einfach das beste Beispiel dafür. Der Carsten Unger ist ein leidenschaftlicher Langläufer und hat das längste Langlaufrennen der Welt, das Norden Ski als Loppe, zweimal gefinisht. Wir sprechen über den Beginn seiner Langlaufleidenschaft und wie er mit 43 Jahren dem Langlaufen verfallen ist. Wir reden über seine Motivationstechniken, die er braucht für die Vorbereitung, für die Rennen und für die sportlichen Aktivitäten, die er so ausübt. Wir sprechen darüber, warum er sein Ski vom Rennen einmal wechselt. Wir sprechen, wie es ist, bei minus 23 Grad im Langlaufsport nachzugehen, warum Schweden ein hervorragender Ort ist für Selbstfindungsreise und warum der Carsten 35 Runden auf 2 Kilometer Schleifen absolviert. Weiters haben wir nur darüber gesprochen, warum er die Schritte beim letzten Schlussanstieg vom Rennen gezählt hat und was der Carsten während dem Rennen so mit Primzahlen macht. Wir reden ein bisschen über seinen Aberglauben, warum man niemals durch einen Zielbogen vom Rennen durchgeht und was er für interessante Menschen im Dunstkreis von dem Event kennengelernt hat und warum Käse, Brotliebhaber bei dem Norden Ski und Slopet extrem gut aufgehoben sind. Und zum Schluss reden wir dann noch ein bisschen über einen Bekannten, den er da hat. Das ist ein Brite, der eigentlich ohne Langlaufkenntnisse zum längsten Langlaufrennen der Welt angereist ist und das trotzdem gefinisht hat. Technisch habe ich ein bisschen aufgerüstet, ihr hört es glaube ich schon. Die Tonqualität ist um einiges besser geworden. Ich hoffe, ihr habt zum Spaß dabei, aber am besten hört es selber. Carsten, genau, du bist ja relativ spät zum Langlaufen gekommen. Dafür bist du jetzt umso aktiver, du hast halt bei diesem Namen immer recht schwer von dem Rennen. Ich habe es probiert zu üben. Norden Ski Ötzloppet heißt
es,
gell?
Fast. Es heißt Norden Schölzloppet.
Norden Schölzloppet, okay, gut. Das können wir jetzt die nächste Stunde noch üben. Das ist das längste Langlaufrennen der Welt.
Ja.
Genau, und du hast erst mit 43 zum Langlaufen angefangen. Das ist ja eigentlich eine krasse Aktion, finde ich. Wie bist du zum Langlaufen gekommen?
Ja, wir waren tatsächlich in Livigno zum Alpinfahren. Also ich bin reiner Snowboarder. Ich kann auch nicht Rollschuh fahren oder so und Ski auch nicht, sondern rein Snowboard. Und es war 2 Tage hintereinander so richtig schlechtes Wetter. Und wir haben gesagt, so, na, da gehen wir nicht auf den Berg, das lohnt sich nicht. Und gar nichts machen wollten wir auch nicht. Und dann haben wir uns Langlaufski ausgeliehen. Und dann bin ich auf die Langlaufski gestiegen und nie wieder runter. Letztlich. Und so bin ich zum Langlaufen gekommen und fahre seitdem auch gar nicht mehr alpin, sondern nur noch Langlaufen.
Ja, dann, seitdem ist das Fieber ausgebrochen. Was ist die Faszination für dich beim Langlaufen?
Für mich ist es, dass ich letztlich die Belastung so steuern kann, wie ich das will. Ich kann ganz gemütlich fahren, ich kann mich aber auch richtig verausgaben. Und das Schönste für mich ist einfach mit der Natur so dahin zu gleiten und die Natur zu genießen. Und beim Langlaufen ist es immer so schön leise. Also durch den Schnee ist alles gedämpft. Das ist einfach schön.
Das heißt, die Fälsche gibt es nur viel leiser, finde ich.
Ja.
Genau, jetzt du bist jetzt zweimal bei dem Wirs Norden.
Norden Schölzloppet.
Danke. Mitgefahren, du wolltest eigentlich dreimal. Da hat da einmal Corona die Strich durch die Rechnung gemacht. Kennst du die Geschichte von dem Rennen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Deswegen heißt das Rennen auch so. Das hat nämlich nichts mit Norden zu tun und auch nicht mit Skifahren, sondern mit dem Herrn Nordenskiöld, der Polarforscher war, schwedischer Polarforscher, und der war auf einer Expedition und hatte ein paar samische Begleiter, und die haben immer alles erkundet und sind wahnsinnig weit gefahren in den Tagen. Und er kam zurück und hat es erzählt und ihm hat keiner geglaubt. Und da er dann nachweisen wollte, dass er nicht lügt, hat er dieses Rennen ins Leben gerufen. Und einer von seinen Begleitern hat es nachher auch gewonnen, der Tour da heißt der, glaube ich.
Mit seinem Namen, ich glaube es, ja. Genau, habe ich mir nicht merken können. Genau, ja. Also finde ich auch ziemlich interessant, die Geschichte. Wie gesagt, du hast ja dreimal mitgemacht. Wie ist es bei dem Team mit der Trainingssteuerung? Du hast ja einen Trainer, den hast du ja vorher nicht gehabt. Vielleicht kannst du mal kurz zu dem Trainer was erzählen und wie der Unterschied ist zu dem, wie du vorher trainiert hast und wie du jetzt eigentlich trainierst, wie die Trainingssteuerung ist und genau.
Ja, also ich habe, als ich mich entschlossen habe, bei dem Rennen mitzumachen, habe ich mir gesagt, das ist so lang und schwer, da sollte ich vielleicht eine professionelle Beratung beim Training haben, und habe dann online gesucht, und so viele Langlauftrainer habe ich nicht gefunden, eigentlich nur zwei, und einen habe ich mir rausgesucht, weil ich den sehr viel sympathischer fand als den anderen, und habe ihn angeschrieben und habe ihm gesagt, was ich machen will und auch was mein Hintergrund ist. Da hat er erstmal gesagt, dass ich nicht alle Tassen im Schrank haben kann, und habe ihn dann aber überzeugt. Ich bin dann hingefahren und wir haben uns unterhalten, und er hat gesagt, okay, passt, er trainiert mich. Und der größte Unterschied für mich, ich habe es für mich mal beschrieben, Training nach Trainingsplan macht einsam. Weil man hat einfach vorgegeben, ich fahre jetzt heute beispielsweise 3 Stunden Fahrrad mit der und der Belastung. Früher bin ich einfach mit Freunden Fahrrad fahren gegangen und bin dann entweder besonders schnell oder besonders langsam gefahren, und das mache ich heute nicht mehr. Der größte Unterschied allerdings ist die Konstanz. Also man sagt ja auch, die Deutschen sind so gut im Triathlon, weil sie sich sklavisch an einen Plan halten können. Und das ist bei mir genauso, wenn im Plan drin steht, heute 4x4 Minuten bis auf Anschlag laufen, dann mache ich das, was ich sonst nicht machen würde.
Okay, interessant. Das heißt, du bist ein strukturierter Mensch eigentlich, oder? Also hat dir die Ausbildung als Ingenieur ein bisschen weitergeholfen?
Auf jeden Fall. Also das liegt mir wahrscheinlich irgendwie im Blut.
Du hast ein schönes Zitat aufgeschrieben, das ist der Spruch, der kommt nicht von dir, der ist von einem Triathlet, der Cormac, glaube ich, Cormac. Jedes Ziel ist ein Traum mit einem Plan. Ja. Da finde ich, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Was für Disziplinen, was für einen Sportarten trainierst du während der Vorbereitung? Wann fängt die Vorbereitung an?
In der Regel fängt die Vorbereitung an am 1. Mai. Also ich habe sozusagen im April Off-Season, da mache ich fast gar nichts, und am 1. Mai fange ich mit Training an. Normalerweise Laufen und Radfahren. Und je weiter es Richtung Winter geht, desto spezifischer wird es, und dann fahre ich viel Rollski. Und zwischendurch gehe ich noch schwimmen, weil ich nebenbei noch ein bisschen Triathlon mache. Aber das mache ich nur, damit ich aufgehoben bin im Sommer und nicht auf dumme Gedanken komme.
Was für Langlauf-Events sind da noch dabei, wenn du jetzt so das Norden, sag's nochmal, Norden-Schild-Sloppet. Genau. Haben wir überhaupt schon gesagt, wie viele Kilometer das sind? Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt. Das sollte man vielleicht nochmal machen, weil.
Ja, es sind tatsächlich 220 Kilometer.
Irre. Am Polarkreis?
Am Polarkreis, ja.
In der Nacht. Also, wenn man schneller ist, dann nicht, aber wenn man, in deiner Leistungsgruppe.
In meiner Leistungsgruppe ist es viel in der Nacht, ja, sehr viel. Ich habe damals meine Stirnlampe um 19 Uhr angemacht und bin, ich glaube, kurz vor 1 morgens angekommen. Also bin ich schon einige Stunden in der Nacht gefahren.
Ja, da kommen wir noch dazu, da kommt eine andere Frage dann. Aber was für Langlauf-Events sind da bei der Vorbereitung dabei gewesen?
Also als ich das erste Mal mitgemacht habe, bin ich ganz viele Rennen in Schweden gefahren, weil ich vorher nämlich mir eine Auszeit gegönnt habe und 5 Monate in Schweden war und 5 Monate lang jeden Tag langlaufen war. Und habe dann, ich glaube, 5 oder 6 Rennen in Schweden gemacht. Die kennt man eigentlich nicht, also ich kannte sie vorher nicht. Das sind so kleine lokale Rennen, die allerdings relativ gut besetzt sind, würde ich mal sagen, weil die Schweden halt einfach ein bisschen besser im Langlaufen sind als die Deutschen. Und das größte Event in der Vorbereitung war der Wasserlauf.
Wie waren die Eindrücke beim Wasserlauf? Wir haben zuerst schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen drüber.
Also es ist erschlagend, weil es sind einfach wahnsinnig viele Menschen. Mir hat es nicht besonders gut gefallen. Also vielleicht muss ich ihn nochmal machen, um meinen Frieden zu schließen, aber mir waren es einfach zu viele Menschen. Alles das, was für mich Langlaufen ausmacht, allein mit der Natur, ein bisschen Ruhe, das gibt es da nicht. Also man ist immer in einem großen Pulk von Läufern. Man steht lange im Stau am Starthügel, weil halt 16.000 Leute gleichzeitig starten. Also mir hat es nicht so gefallen.
Okay, das habe ich schon öfter gehört, dass das ziemlich anstrengend ist, wenn man nicht in der ersten Gruppe ist.
Ja, und dafür bin ich deutlich zu schlecht.
Was ist denn für dich die größte Herausforderung, wenn du nach Plan trainierst?
Die größte Herausforderung, nach Plan zu trainieren, ist tatsächlich, wenn so extrem anstrengende Trainingseinheiten sind, wie 2x, 10x30 Sekunden auf Anschlag laufen zum Beispiel. Das ist, was mir eigentlich nicht so liegt. Ich bin eher so ein bisschen gemütlich, aber dafür sehr lang und dann so kurze Sachen sehr intensiv. Das fällt mir sehr schwer und für mich das Allerschlimmste beim Trainieren nach Plan ist Krafttraining. Ich hasse Krafttraining, ich finde es total öd. Es muss aber einfach sein und da muss ich mich wirklich immer dazu quälen. Und
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Würdest du sagen, dass du ein Wettkampftyp bist?
auf jeden Fall. Ich kann tatsächlich mich nur darüber motivieren, dass ich weiß, ich trainiere auf irgendwas hin und ich kann mich im Wettkampf auch viel, viel mehr verausgaben als im Training.
Okay, sehr interessant. Also das Messen mit anderen ist wichtig und
Ja.
okay. Du bist ja relativ, oder bist eigentlich nicht, du bist ein relativ, sondern du bist ein sehr positiver Mensch. Das merkt man, wenn man mit dir so spricht und wenn man sie trifft und auch auf deinem Blog, den werde ich ja verlinken dann, dass sich die Leute selber mal ein Bild machen können. Also ich nehme dir jetzt so wahr aus meiner Sicht, dass du ein relativ offener, fröhlicher und herzlicher Mensch bist. Also wir haben uns jetzt, glaube ich, zweimal getroffen und also du kannst das, glaube ich, schon sagen. Das sieht man bei den ganzen Fotos, also wenn du die Fotos auf dem Blog, also es gibt, glaube ich, ganz wenige Fotos vom Zieleinlauf, vom Rennen, okay, dass man da nicht mehr lacht, das ist okay, aber sonst ist eigentlich immer, du hast immer ein Lächeln drauf. Ist das auch wahrscheinlich auch der Grund, warum du bei den schwedischen Vermittlern zu Weihnachten eingeladen bist, oder? Weil du ein eher offener Mensch bist, ein kommunikativer Mensch.
Ich denke schon, also für mich ist es ganz wichtig, A, wenn ich irgendwo bin, dass ich mich so benehme, dass ich positiv rüberkomme. Also ich bin halt einfach, wie du sagst, ich bin ein sehr positiver Mensch. Mir hat man früher mal gesagt, das kann gar nicht sein, dass du nicht schlecht gelaunt bist. Das gibt es nicht. Das ist inzwischen auch manchmal so, dass ich schlecht gelaunt bin, aber in der Regel habe ich schon gute Laune und ich glaube, das verbreite ich auch und deswegen bin ich, glaube ich, ein ganz gern gesehener Mensch bei anderen Leuten.
Ja, definitiv. Du bist ein sehr spontaner Mensch, weil Beispiel fällt mir da ein, deine Vermieterin, die war ja Professorin an der Uni, also das war die bei dem Sabbatical, beim ersten Training, zu deinem ersten Teilnahme, du warst in Östersund,
Ja.
relativ lange, 4 Monate, glaube ich, und hast bei der Professorin, die hat die Wohnung vermietet, und die hat dich dann gefragt, weil die gewusst hat, du bist Ingenieur, ob du nicht eine Vorlesung auf der Uni halten willst. Das ist also ein Zeichen für mich, dass du ein relativ spontaner Mensch bist und
Ja, ich fand es toll, weil das so untypisch ist, weil wenn ich mir vorstelle, in Deutschland wäre das wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert, so von wegen, ja, hat er überhaupt die Befähigung zum Lehren und, und. Sie hat mich einfach gefragt, willst du es machen? Und habe ich gesagt, na klar, wenn ich es auf Englisch machen darf, dann gern. Und habe ich gesagt, ja, gar kein Problem. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe meine Vorlesung zusammengebastelt und habe sie gehalten. Und das fand ich toll.
Ja, sehr cool. Und du bist ein sehr dankbarer Mensch. Das habe ich aus deinem Blog. Also ich bin mit deinem Blog echt ziemlich beschäftigt. Du bist ein sehr dankbarer Mensch. Also du bist über das, was du hast, dankbar. Und das finde ich sehr gut. Du hast dann nochmal auf deinem Blog ganz zum Schluss das war jetzt gerade bei der letzten Teilnahme, hast du ein bisschen über mentale Stärke gesprochen. Und bei dir, du hast da so vier Aspekte ausgearbeitet. Also ich habe die da aufgeschrieben, wenn du das nicht auswendig weißt.
Ja.
Kannst du vielleicht für die Zuhörer kurz erklären, wie du mentale Stärke für die definierst und was du da, wie du das umsetzt.
Wenn du mir jetzt tatsächlich die 4 Punkte nochmal sagst, dann kann ich dazu
Ja,
jeweils was
warte,
sagen.
ich unterstütze dich. Zuversicht und Überzeugung in die eigene Leistungsfähigkeit.
Ja, das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe für mich gesagt, ich habe alles getan, was mir möglich war, um mich vorzubereiten. Und ich war sicher, dass ich so gut vorbereitet bin, dass ich es schaffe, ins Ziel zu kommen. Nicht mit einer Bombenzeit, aber ich schaffe es, ins Ziel zu kommen, egal was da die Natur auf mich werfen wird. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man diese innere Zuversicht hat, allgemein im Leben, nicht nur im Sport, sondern die innere Zuversicht hat. Wenn jetzt jemand neben mir steht, der genauso trainiert hat wie ich und der für sich nicht diese Zuversicht hat und sagt, ja, wenn alles passt, dann komme ich ins Ziel und dann fängt es an zu schneien, dann sagt er schon gleich so, ach nee, das passt nicht und das ist dann so ein negatives Grund, so ein negativer Grundtenor, der dich runterzieht. Und damit verschlechterst du auch deine Leistungsfähigkeit, die du eigentlich hättest.
Mhm. Verstehe, ja. Der nächste ist Herausforderung über Ziele suchen, beschreiben und langfristig verfolgen.
Ja. Ich habe mir zur Motivation beispielsweise fürs Training den Zielbogen von dem Rennen in A2 ausgedruckt, bei mir an die Tür geklebt und unten drunter geschrieben, das Ziel. Und für mich war klar, ich möchte dieses Rennen machen. Das ist ein herausforderndes Ziel, ganz klar. Also vor allem für jemanden, der noch nicht so intensiv oder lange langläuft und auch nicht so die fantastische Technik hat, ist das ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel. Und für mich war es wichtig zu sagen, wie möchte ich das erreichen? Ich habe mir dann gesagt, ich möchte gern die Medaille bekommen. Und die Medaille bekommt man bei dem Rennen, wenn man schneller ist als 21 Stunden und 22 Minuten. Das ist die Zeit, die der Sieger bei der ersten Austragung 1800 irgendwann hatte. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt, habe es mir aufgeschrieben und habe eben visualisiert den Zielbogen und habe mir das immer vorgestellt, wie ich da durch diesen Zielbogen fahre.
Sehr cool. Zeitfenster sind, glaube ich, 30 Stunden bei dem Lauf.
Ja, genau.
Immer neue Ziele setzen.
Ja, also ich habe halt natürlich mal anders angefangen. Also ich habe nicht mit dem Langlaufen angefangen und habe mir gesagt, okay, in x Jahren möchte ich das längste Langlaufrennen der Welt machen, sondern ich habe angefangen, ich möchte mal ein Langlaufrennen fahren. Das war so mein erstes Ziel. Dann wurde ich bei dem überrundet. Das war der König-Ludwig-Lauf, damals nicht auf der Originalstrecke, sondern in zwei Runden, da wurde ich überrundet. Dann war für mich das nächste Ziel zu sagen, okay, ich möchte gerne ein Rennen in Skandinavien machen. Dann bin ich nach Skandinavien gefahren, habe das gemacht. Und dass man sich einfach immer neue Ziele setzt, die immer herausfordernder sind. Irgendwann wird es dann schwierig. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
Ja, gut, ganz raus, eigentlich der Maximalziel wahrscheinlich schon erreicht. Das waren eigentlich schon die vier Punkte, gell? Ich habe mir da unten ein paar Zitate aufgeschrieben, die da ganz gut, ich habe mir ein paar Filmchen angeschaut zu dem, jetzt kann man diesen Namen nicht merken, das tut mir echt leid,
Nordenskjöldsloppet.
Genau,
das tut mir echt leid, aber ich hoffe nur, dass ich das jetzt richtig sage, nicht, dass da ein Schwede zuhört später und sagt, Gott, das klingt ganz anders.
Und das passt, also die Interviews oder die Zitate, die passen da zu den vier Punkten, wie die Faust aufs Auge. Da ist zum Beispiel eins, sagt der Dame, It hurts, but tomorrow it turns in pure joy. Also das wirst du wahrscheinlich auch so noch empfunden haben. Oder but if you want to test your limit, it's the best way to go. Also das sagt eigentlich auch alles aus. Und dann the right mindset, that's all.
Ja.
Also das ist eigentlich zum Schluss nur noch Kopfsache. Wahrscheinlich.
Definitiv. Also ich hatte zeitweise echte Tiefs und auch da ist das Thema mentale Stärke ganz wichtig, dass man sich in den Zeiten, wo es einem schlecht geht, positive Gedanken macht. Und für mich war der positive Gedanke immer, mir selber vorzustellen, wie ich über die Ziellinie fahre und wie stolz ich dann auf mich bin, dass ich es geschafft habe. Und das hat mich dann sozusagen weitergetragen irgendwann.
Wie steckst du Enttäuschungen weg? Zum Beispiel ein Beispiel, die bei der zweiten Teilnahme, da wolltest du ja, das war zur Corona-Zeit, da haben sie es dann absagen müssen mit Corona. Ich denke mal, wenn man sich da jetzt ein Jahr darauf vorbereitet, also für mich wird jetzt die Welt jetzt nicht zusammenbrechen, weil wir sind jetzt alle keine Profis, aber trotzdem, die Enttäuschung ist ja doch da und wie kannst du dich da motivieren? Ja, du kannst eh nichts machen, aber...
Ja, also ich war natürlich extrem enttäuscht, also weil auch da war ich vor dem Rennen 4 Wochen oben und habe mich dann nochmal intensiv vorbereitet und tatsächlich sehr harte Vorbereitung, weil es bei minus 23 Grad 5 Stunden langlaufen ist halt auch keine Freude. Also muss man ja auch sagen, das ist jetzt nicht so super. Und ich war natürlich extrem enttäuscht und habe dann einfach gesagt, okay, ich hatte mir ja vorgenommen, schneller zu sein als beim ersten Mal. Und dann habe ich mir einfach gesagt, jetzt hast du einfach noch ein Jahr länger Zeit zu trainieren, um dann schneller zu sein als das Mal davor. Und so habe ich es dann gesehen, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt einfach so und jetzt hast du die Chance, einfach noch ein Jahr mehr zu trainieren und besser zu werden.
Ja, also gut, schneller, also gut Stichwort für den nächsten Punkt. Die Siegerzeit für die Herren war heuer, ich habe nachgeschaut, 10 Stunden 36 Minuten, das ist eigentlich ein Wahnsinn für 220 Kilometer. Die Siegerin hat 11 Stunden 42 gebraucht. Wie lange hast du gebraucht für die zweite Teilnahme jetzt?
Ich habe ziemlich genau 18 Stunden gebraucht. Man muss aber sagen, dass es dieses Mal nur 200 Kilometer waren. Es wurde verkürzt um 20 Kilometer, weil tatsächlich der Klimawandel da oben deutlich mehr zuschlägt als hier unten und sie hatten einfach tatsächlich teilweise keinen Schnee.
Okay. Ja, das hat mich erkundet, weil nämlich die Zeiten in dem 2020 die waren deutlich schlechter oder deutlich länger, das hat mich ein bisschen gewundert, aber das habe ich nicht gewusst. Was waren die schönsten Momente bei den beiden Teilnahmen und was waren die größten Fuck-ups?
Also die schönsten Momente, natürlich der Zieleinlauf. Also gerade beim ersten Mal war das wirklich eine absolute Erfüllung. Also das kann man schlecht beschreiben. Also in dem Moment kann man es auch nicht so wahrnehmen, weil der Körper und der Kopf leer ist. Und eigentlich jede Verpflegungsstelle, weil die Leute sich so wahnsinnig freuen und sich wirklich ein Bein ausreißen dafür, dass man da irgendwie an ihnen vorbeifährt und sich vielleicht ein Getränk nimmt. Und die sind so glücklich und froh, dass sie einem da helfen können. Das war einfach toll. Also das ist einfach diese Herzlichkeit von den Leuten hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Und die größten Fuck-ups waren beim ersten Mal, gab es auch, war es nicht die Originalstrecke, sondern man musste so eine Schleife doppelt fahren und es gibt immer so Kilometerschilder. Und da steht dann drauf, wie weit ist man gefahren und wie weit ist es noch. Und das habe ich irgendwie falsch gelesen in meinem nicht mehr ganz klaren Kopf und war mir sicher, dass ich jetzt noch, ich glaube, 50 Kilometer fahren muss. Und auf dem nächsten Schild 60 Kilometer und auf dem nächsten Schild steht dann noch 50 Kilometer. Und da wusste ich, 50 Kilometer bin ich schon ganz oft gefahren. Das ist überhaupt kein Problem. Man fährt ja so Etappen in so einem langen Rennen im Kopf. Ja, und dann kam das nächste Schild und dann stand drauf 70 Kilometer noch. Und dann ist bei mir eine Welt zusammengebrochen, weil plötzlich 20 Kilometer mehr und ich hatte mir schon vorgestellt, jetzt noch 50 Kilometer, alles wunderbar. Und dann waren es plötzlich 70 und das war ganz, ganz schrecklich. Und da war ich wirklich kurz davor aufzugeben. Es war beim ersten Mal das größte Problem und jetzt beim letzten Mal habe ich einfach konstant gefroren. Ich habe ab Kilometer 5 gefroren. Nicht, weil es so wahnsinnig kalt war, sondern es war irgendwie so eine feuchte Kälte plus Wind. Und ich habe nachher so viel angehabt, wie ich noch nie in meinem Leben beim Langlaufen angehabt hatte. Ich hatte zwei Hosen an, drei Oberteile, eine Jacke. Und ich habe trotzdem so gefroren und ich war irgendwann auf dem See und es hat geblasen und ich habe was gegessen, wollte eine Gurke, so eine Salzgurke essen. Und die Salzgurke war gefroren. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich höre jetzt einfach auf. Ich schmeiße es jetzt hin und höre auf. Und dann kam aber wieder das, dann habe ich gesagt so, nee, jetzt hast du dich so drüber geärgert, dass wegen Corona das dann ausgefallen ist und jetzt kannst du wieder fahren, jetzt machst du es auch fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt fährst du noch das kleine Stück, dann geht es den Berg hoch, dann wird dir auch wieder warm und dann sind es noch 90 Kilometer oder so, die Hälfte hast du ja schon. Oder über die Hälfte. Und dann habe ich gesagt, ja, fährst halt mal weiter. Und dann kannst du bei der nächsten Verpflegungsstation kannst du immer noch aufhören.
Schaust
mal
weiter, Schritt für Schritt weiter. Wie ist das Gefühl dann, wenn man das geschafft hat und durch diesen Torbogen durchfährt? Zielbogen.
Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Also da fällt ganz viel von einem ab. Und man hat einfach... Ja, wie gesagt, man ist da leer. Das kommt erst so die Tage später, dass man sich auch bewusst wird, was man da gemacht hat. Und dann ist es einfach ein absolutes Glücksgefühl, dass man das, worauf man so lange hingearbeitet hat, dann auch wirklich geschafft hat. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie, wenn man Abitur macht. Da freut man sich dann auch sehr.
Nee, das kann man nicht vergleichen, glaube ich. 2023 findet das Rennen nicht statt. Warst du die Gründe oder was die Hintergründe?
Ja,
der Veranstalter recht gut.
Der Wolfgang, der das veranstaltet hat, der geht zurück nach Österreich. Da gab es aber, glaube ich, auch ein bisschen Verwerfungen mit der Stadt Jokkmokk, aber da bin ich mir nicht sicher. Also er geht jedenfalls zurück nach Österreich und sie haben jetzt aktuell niemanden gefunden, der fürs nächste Jahr das organisieren will oder kann.
Okay. Die Zeit vor deiner ersten Teilnahme, das war ja Sabbatical, also ein fünfmonatiges Sabbatical. Ich habe da mal aufgeschrieben, ich würde das so beschreiben. Das kommt mit deinem Blog relativ gut raus, finde ich. Das war eine Selbstfindungsreise im Deckmantel des längsten Langlaufrennens der Welt. Hast du gefunden, was du gesucht hast?
Ja.
Weil seit dem Start und seit dem ersten Start hat sich doch in dem Leben doch relativ viel verändert.
Ja, definitiv. Also ich habe tatsächlich das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich, dass man das Leben so lange genießen muss, wie es geht und das tun sollte, worauf man Lust hat. Und nicht das, was von der Gesellschaft grundsätzlich von einem erwartet wird. Und deswegen habe ich dann kurz nachdem ich aus dem Sabbatical zurückgekommen bin, meine Stelle gekündigt oder habe mich abfinden lassen nach über 20 Jahren bei der gleichen Firma und habe dann gesagt, ich fange einfach nochmal was Neues an.
Sehr cool. Das hast du ja schon mehrfach gemacht. Du bist ja dieser Typ, der immer so neuen Sachen ausprobiert, so Auslaufstudium in Amerika zum Beispiel, fällt mir da jetzt ein spontan. Finde ich jetzt ziemlich cool. Also da hat dein Freund doch recht gehabt, weil ich mir da das Zitat aus dem Blog aufgeschrieben. Ein guter Freund hat dann gesagt, sinngemäß, egal ob du zurückkommst, du wirst auf alle Fälle ein anderer sein, als der die Reise begonnen hat.
Ja.
Das würdest du auf alle Fälle zustimmen,
oder? Absolut.
Genau, ja, du bist auf jeden Fall ein Mensch, der neue Weg, das haben wir schon geklärt, genau. Hat dir die Mentalität von den Schweden bei deiner, ja, sagen wir einfach mal, Selbstfindung, hat dir die geholfen?
Ja, absolut. Die Schweden sind A, ein sehr, sehr positives Volk, die, so wie ich sie erlebt habe, aber das ist wahrscheinlich egal, wo man hingeht, wenn man außerhalb von Deutschland ist, nicht so verbissen sind, die, sage ich mal, nicht arbeiten, um zu leben, nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Für die Schweden ist beispielsweise ganz wichtig, dass man nachmittags gemeinsam Fika macht, also so Kaffee trinken mit Kuchen, und das machen die auch bei der Arbeit. Und dann treffen die sich und dann essen die ein Stück Kuchen und trinken Kaffee zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig für sie. Und allgemein waren die sehr, sehr hilfsbereit. Ich habe Leute getroffen, die mir quasi kostenlos Techniktraining gegeben haben, weil sie gesehen haben, dass meine Technik nicht so besonders ist. Und nachdem ich ihnen gesagt habe, worauf ich hintrainiere, haben sie nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, wir gehen mal ein bisschen zusammen langlaufen. Und ich zeig dir mal, wie man langläuft.
Ah, super. Wird das Rennen eigentlich komplett im Doppelstock durchgefahren oder sollst du die Technik variieren?
Also ich fahre es nicht komplett im Doppelstock durch. Die Sieger und ich würde mal sagen, die ersten 30%, die ins Ziel kommen, fahren komplett Doppelstock. Ich traue es mir nicht zu. Also weil es gibt schon einige Anstiege. Also es sind insgesamt, glaube ich, knapp 2000 Höhenmeter, die man da fährt. Das ist auf die Strecke jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist halt trotzdem 2000 Höhenmeter und die muss man erstmal hochkommen. Und ich habe dann gesagt, das mache ich nicht, ich fahre dann diagonal zwischendurch. Aber ich würde sagen, von den 220 Kilometern bin ich 170 im Doppelstock gefahren, ungefähr.
Du hast da beim letzten Anstieg hast du die Doppelstockrübe gezählt.
Ja.
Warum?
Ich habe das mal gelesen zum Thema auch Mentaltraining, dass der Frontallappen oder so im Hirn, den man benötigt, um zu zählen, auch verantwortlich ist dafür, dass man so Erschöpfung und Schmerz spürt. Und außerdem kann man sich damit ganz wunderbar ablenken. Ich zähle auch Primzahlen zum Beispiel bei so einem Rennen, einfach um mich abzulenken.
Weil das dann mit noch 170 Kilometer so langweilig ist, aber kann ich verstehen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du da du bist auf einer 2-Kilometer-Schleife 35 Mal im Kreis gefahren.
Ja.
Also das ist da denke ich mal, da muss man ganz schön
bescheuert sein.
Genau. Aber Ivan Spätzl übrigens, der macht das auch. Der fährt auf der Moni Olmar, keine Ahnung, 30, 40 Runden im Kreis. Also Gibt es mehrere solche, richtig?
Ja, und da habe ich auch zum Beispiel Stockschuhe gezählt, in der einen Runde vorwärts und dann in der zweiten Runde rückwärts, um zu sehen, ob ich genau gleich viele Stockschuhe brauche. Man muss sich ja mit irgendwas beschäftigen.
Ja, ist klar. Hast du sonst irgendwelche Rituale vorm Start oder am Vorabend? Also mir fällt da jetzt zum Beispiel ein, Entschuldigung, dass ich unterbrich. Da haben wir schon besprochen, zuerst deine Frühstücksbrote.
Ja.
Kannst du vielleicht selber erzählen. Und deine Haferbrei, Orgien, die es einmal gibt.
Ja, also vorm Rennen gibt es immer das Gleiche. Da gibt es nämlich Brötchen, also so ganz weiße Brötchen. Und da ist drauf Erdnussbutter, Marmelade und Bananenscheiben. Das esse ich einfach immer. Ob das jetzt besonders schlau ist, weiß ich nicht, ernährungstechnisch. Aber das hat sich irgendwann mal bei mir manifestiert als die Ernährungsform vor einem Rennen. Ja, und sonst esse ich tatsächlich viel, also wenn ich mich so richtig vorbereite, viel Haferschleim. Das ist ein bisschen eklig. Ich mache ihn auch nur mit Wasser, also nicht mit Milch, sondern mit Wasser. Und dann, damit es ein bisschen nach was schmeckt, kommt noch ein bisschen Obst rein.
Okay. Ich wollte nämlich noch ein Rezept fragen, aber das ist ziemlich einfach. Also.
Das ist einfach, ja. Okay. Heißes Wasser.
Ist auch interessant gewesen auf deinem Blog. Bist du ein abergläubischer Mensch? Also warst du auf was die Frage hinzielt?
Ich weiß nicht genau, worauf sie hinzielt.
Du hast auf deinem Blog geschrieben, du gehst niemals vorm Rennen, also bevor du durchs Ziel laufst, durch den Zielbogen durch.
Ja, das stimmt. Ob das, ja, wahrscheinlich ist das ein Aberglaube, aber ich habe irgendwo mal für mich beschlossen, dass das kein Glück bringen kann, sondern das Rennen endet mit dem Durchfahren des Zielbogens und deswegen fährt man vorher nicht durch den Zielbogen, weil das Rennen dann noch nicht vorbei ist. Ich fahre, also tatsächlich von der anderen Seite bin ich durch den Zielbogen gefahren, aber nicht von der richtigen.
Was waren die interessantesten Menschen, die du bis jetzt in diesem Umfeld getroffen hast?
Also es waren, würde ich sagen, zwei, die gänzlich unterschiedlich sind. Das eine ist ein Engländer, den habe ich vorher irgendwie über Instagram kennengelernt, der auch bei dem Rennen teilgenommen hat. Und wir haben uns im Vorfeld des Rennens oben getroffen und sind zusammen langlaufen gegangen. Und ich wusste von ihm nur, dass er den Weltrekord hielt im 24 Stunden an der Langlaufmaschine. Also wer eine Langlaufmaschine nicht kennt, das sind einfach zwei Schnüre, an denen man zieht mit dem Widerstand. Und da ist er 24 Stunden gefahren, was für mich völlig abstrus ist. Und mit dem bin ich langlaufen gegangen und der kann nicht langlaufen, also überhaupt nicht. Also der hat überhaupt gar keine Technik. Und ich habe ihm nur gesagt, so, das wird bestimmt ein langer Tag. Er hat gesagt, ja, er geht auch davon aus, dass er Letzter wird. Und seine größte Herausforderung ist, die 30 Stunden zu unterbieten. Und er wurde Letzter und er hat die 30 Stunden unterboten. Und er war, glaube ich, der glücklichste Mensch, den ich jemals gesehen habe, als er durch diesen Zielbogen gefahren ist. Er war einfach so glücklich und zufrieden mit sich und der Welt. Es war einfach toll, das mit anzuschauen. Das war der eine, der mich sehr beeindruckt hat. Und ein anderer, der wohnt in Jokkmokk, das ist der Vorsitzende des Jokkmokk Skiclubs. Und der hat mich auch irgendwie über Instagram da mal kennengelernt oder gesehen. Und ich habe trainiert und er ist mit dem Schneemobil an mir vorbeigefahren und hat angehalten und meinte, hey Carsten, schön, dass du da bist. Und daraus ist tatsächlich eine Art Freundschaft entstanden. Wir kommunizieren häufig miteinander. Ich war bei ihm zum Essen eingeladen und er ist auch einfach ein wahnsinnig herzlicher Mensch und so positiv und ja, einfach toll.
Okay, super. Wie kann man sich denn eigentlich auf die Nacht vorbereiten? Hast du vorher, bevor das Rennen war, vorher mal Nachttrainings gemacht?
Ja. Ich habe mir eine Stirnlampe gekauft, die ungefähr so hell leuchtet wie das Fernlicht von meinem Auto. Der Nachteil ist, dass man riesige Akkus mit sich rumschleppen muss, weil das nicht so lange hält. Aber der Vorteil ist einfach, dass du richtig was sehen kannst. Und ich bin dann tatsächlich öfter nachts raus. Was interessant ist, dass es nachts nochmal ganz, ganz anders ist zu fahren. Weil man einfach nur einen Lichtkegel sieht und es ist noch ruhiger und man sieht andere Tiere als tagsüber und das war schon sehr beeindruckend. Und interessanterweise, völlig, also nicht nachvollziehbar, hat man nachts Angst. Also ich zumindest, also nachts allein im Wald auf Langlaufskiern fand ich gruselig. Wobei mir von vielen bestätigt wurde, dass die Bären noch Winterschlaf halten.
Das ist klar, da gibt es nämlich auch schon ein Zitat aus dem Film. Das muss ich jetzt schnell raussuchen, meine Zettelwirtschaft dort. It was pitch dark and you heard the ice cracking. I got me a little bit scary. It got me a little bit scary. Das passt auch genau
so. Ja. Also es ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar, weil warum sollte nachts mehr passieren als tagsüber? Und auch wird sicherlich keiner nachts im Gebüsch sitzen und darauf warten, dass einer auf Langlaufschieren vorbeikommt. Aber es ist einfach anders und ich fand es sehr gruselig. Und
wie ist mit der Temperatur in der Nacht?
Naja, das kommt ganz drauf an, wann man da ist. Also tatsächlich das Kälteste, was ich hatte, waren minus 25 ungefähr. Und es ist schon arg kalt. Ich habe mir auch beim letzten Mal alle Fingerkuppen angefroren, also Erfrierung ersten Grades und die Zehen auch.
Okay. Hast du mal Polarlichter gesehen?
Ja.
Sternenhimmel?
Auch extrem. Extrem. Also ich habe interessanterweise beim Rennen gar nichts gesehen, da habe ich nur meine Skispitzen gesehen, aber in den Trainingseinheiten davor, also kann man sich nicht vorstellen, also wahrscheinlich, wenn man mal in der Wüste war, ist es vergleichbar. Mhm.
Ich habe mal ein paar Key-Learnings aufgeschrieben. Okay, ja, also Key-Learnings aus deinem Blog und deinen Erfahrungen sind teilweise ein bisschen lustig, die würde ich ganz gerne jetzt mal zum Besten geben. Mundstücke von Trinksystemen können einfrieren.
Ja.
Hast du Tipps, wie man das verhindern kann?
Ja, reinblasen. Wichtig ist es, nicht kaputt zu beißen, sonst es läuft alles raus und man ist klitschnass. Hatte ich auch schon.
Wenn man keine Käsebrote mag, ist eine Teilnahme bei dem Nordenski,
Nordenschölzloppet,
nicht ratsam.
Ja, es gibt bei jeder Verpflegungsstelle Käsebrot. Und es gibt auch Zimtschnecken und verschiedene andere Sachen. Und dieses Mal war es tatsächlich so, dass das Einzige, was nicht tiefgefroren war auf diesen Tischen, war das Käsebrot. Also musste man wieder Käsebrote essen.
Kann ich verstehen, ja. Wenn man Vereinsjacke vom Skiclub Jokmak haben möchte, dann wärst du ein guter Kontakt.
Ja, ich bin tatsächlich offizieller Botschafter des Skiclub Jokmak geworden dieses Jahr. Ich war zum Essen eingeladen, eben bei dem, von dem ich eben erzählt hatte, dem Vorsitzenden des Jokmok Skiclub, und ich wollte immer mal so eine Jacke haben und er hat sie mir dann geschenkt und auch noch ein Shirt geschenkt und hat mich, weil ich immer so positiv über den Jokmok Skiclub spreche und über dieses Rennen, hat er mich zum offiziellen deutschen Botschafter des Skiclubs Jokmok ernannt.
Sehr cool. Das nächste ist, dass eine Motorheizung bei Diesel in Schweden absolutes Muss ist.
Ja, die ist allerdings ein bisschen anders, als dann man die hier kennt. Also es ist nicht so eine Webasto-Standheizung, sondern es ist eine Elektroheizung, die man ganz normal in die Steckdose steckt. Und wenn man es innen auch warm haben will, dann wird das durchgezogen und man hat eine 220-Volt-Steckdose im Innenraum. Mhm. Und da hängt ein Heizlüfter dran. So heizen die Schweden ihren Innenraum auf. Aber es hilft schon sehr, den Motor bei minus 25 Grad dann entsprechend starten zu können.
Okay. Atemwärmemaske ist bei unter minus 20 Grad ratsam.
Ja. Da muss man aber mit umgehen lernen, weil sie oben nicht dicht ist. Also inzwischen weiß das jeder, dass Masken, die man aufsetzt, oben nicht dicht sind, weil jeder, der eine Brille trägt, weiß, dass die Brille beschlägt. Jetzt ist es hier nicht so schlimm, wenn die Brille beschlägt, aber wenn minus 20 Grad sind, beschlägt die Brille und friert. Und dann muss man die Brille abnehmen und dann frieren die Augen zu. Das hatte ich nämlich auch, dass die Augen zugefroren sind. Also eins zumindest.
Hör auf. Was ich auch nicht gewusst habe, das habe ich auch gelernt bei der Vorbereitung, ist, dass Langlaufrennen in Schweden bei Temperaturen über minus 18 Grad abgesagt werden.
Ja, sinnvollerweise, weil ich weiß nicht, wer sich mit Langlauf beschäftigt, hat vielleicht mitbekommen, dass letztes Jahr in der Schweiz ein Rennen war, da war es extrem kalt und da gab es richtig fiese Erfrierungen an Händen und Füßen, also mit Krankenhausaufenthalten danach.
Ist nicht schön. Dann noch ein Techniktipp, den könntest du vielleicht auch mal in DSV weitergeben. Weißt du, was kommt? Ich glaube, ein bisschen schmunzeln müssen. Du hast vor dem Rennen 3 Tage lang 9-mal deine Ski wechseln. Um so lange wie möglich auf einen schnellen Ski unterwegs sein zu können.
Ja, hat mir ein guter Freund und Trainer gegeben diesen Tipp. Ja, und ich habe dann tatsächlich 9-mal meine Ski gewachst und neu abgezogen und gebürstet und wieder gewachst und abgezogen und gebürstet. Und ich glaube, ich hatte einen ganz guten Ski. Hat sich zumindest so angefühlt.
Ist das wissenschaftlich belegt?
Nein, ich glaube nicht. Aber man hat ja auch viel Zeit, weil so kurz vorm Rennen trainiert man ja auch nicht mehr. Man muss man sich ja mit irgendwas beschäftigen und dann wächst man halt seine Ski.
Zeit fürs Alp, ja, verstehe. Genau, jetzt wieder ein bisschen so die ernsteren oder auch schöneren Dinge. Du hast eine relativ enge Bindung zu deinem Vater.
Ja.
Den hast du jetzt auch zum Langlaufen gebracht. Und der begleitet dich ja öfter auf Rennen, wo er schon zweimal war dabei
jetzt. Ja.
Also bei den zwei Teilnehmern, wo du dabei warst. Er hat dich ja, wie du jung warst, auch zum Sport gebracht. Gibt es irgendwas, was du mit deinem Papa unbedingt unternehmen oder erleben möchtest?
Es ist schwierig. Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang ganz schlechtes Verhältnis zu meinem Vater gehabt und das hat sich zum Glück wieder eingerenkt und ich habe irgendwann ja festgestellt, dass dadurch, dass wir sehr weit auseinander wohnen, also mein Vater wohnt in Hamburg und ich wohne jetzt in München, das ist schon relativ weit, da trifft man sich nicht so oft und dass ja diese Treffen endlich sind. Also das ist halt einfach so, irgendwann ist es dann einfach vorbei und ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich, wenn ich mit ihm zusammen bin, der Engländer sagt, Quality Time verbringen will. Und ich habe jetzt nichts Spezielles, wo ich sage, das möchte ich unbedingt mit ihm machen. Aber ich habe für mich irgendwann beschlossen, dass ich mindestens einmal im Jahr mit ihm in Urlaub fahre.
Ist super. Also da passt, da findet ihr, da passt da der Spruch, der beim Wasserlauf, beim Zinnenlauf oben drüber steht. Was da draufsteht?
Die in Vaters Spuren für die Zukunft.
Irgendwas genau, in der Spur der Väter für die Zukunft, für die Siege der Zukunft
steht drauf.
In der Spur der Väter für die Siege der Zukunft. Ich finde, das passt da ganz gut bei eurem Verhältnis. Was fällt da ein, wenn du den Song von Thomas D. Rückenwind hörst?
Rückenwind, ja. Da fallen mir verschiedene Dinge ein. Einfach mal loslassen, losfahren in eine, sag ich mal, nicht vorbestimmte Zukunft und das Beste draus machen.
Cool, den habe ich jetzt übrigens auch auf die Sportcard Rocks Playlist, mir sieht jetzt eine Playlist, da darfst du dann jeder Gast, also einen habe ich schon einen ausgesucht bei dir, also du darfst noch zwei aussuchen.
Sehr gut.
Die kommen dann noch drauf für die Nachwelt. Aber was steht denn als nächstes auf dem Programm bei dir?
Bei mir steht als nächstes drauf der Zugspitz Super Trail. Das ist ein Trailmarathon oder Ultramarathon mit 68 Kilometern und knapp 3000 Höhenmetern. Das steht jetzt bei mir als nächstes an. Und das von mir, wo ich früher immer gesagt habe, laufen machen nur die, die nichts anderes können.
Also das ist jetzt ein schönes Schlusswort, genau. Nimmst du noch mal teil 2024 an dem Norden Ski Ötzlopet?
Wenn er stattfindet, nehme ich auf jeden Fall teil. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, weil es nächstes Jahr ein anderes Rennen gibt. Natürlich muss es ja dann, man muss es immer noch toppen und noch extremer und es sind dann 250 Kilometer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch ohne Verpflegungsstationen und man muss alles selber mitnehmen. Und da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich mir das antue oder ob ich dann einfach sage, ich verzichte auf das, beende die Langlaufsaison ein bisschen früher und bereite mich auf eine Langdistanz im Triathlon vor. Das wäre noch eine Herausforderung, die jetzt noch ansteht.
Das fehlt noch, oder?
Das fehlt noch, ja.
Okay. Ja, super. Dann wünsche ich auf alle Fälle viel Erfolg.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Es war wieder herausragend. Also echt super. Und ich denke, es ist auch bestimmt für jeden irgendwas dabei gewesen. Also finde die Geschichte von dir ist echt extrem interessant. Also nochmal danke fürs Gespräch.
Ja, gerne. Und wenn ich irgendeinem damit auch nur ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt geben konnte, dann bin ich froh, weil es ist tatsächlich so, gerade in den Zeiten, wie wir jetzt sind, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man, soweit es geht, positiv in die Zukunft guckt und sich nicht runterziehen lässt von dem, was alles um einen herum so passiert.
Das stimmt. Danke.
Das war die dritte Folge vom Astronom-Podcast über die Selbstfindungsreise von Carsten Unger im Deckmantel des längsten Langlaufrennens der Welt. Wer mehr über Carsten, das Rennen und den verrückten Briten erfahren möchte, findet unten in die Shownotes die Links. In der nächsten Folge habe ich auch einen sehr interessanten Gast. Gästin zu Gast. Da kommt die Anja Kops. Die Anja ist relativ spät zum Triathlon und zum Austauschsport gekommen und erklimmt aber seitdem regelmäßig Altersklassen und Gesamtpodium. Die Anja ist zum Beispiel Siegerin vom deutschen Wings for Life Run und ist im selben Jahr Welt- und Vize-Europameisterin im Triathlon in ihrer Altersklasse geworden. Und beim diesjährigen Wien-Marathon hat die Anja die persönliche Bestzeit aufgestellt über 2 Stunden 51 Minuten über die 42,2 Kilometer und ist in ihrer Altersklasse Erste geworden. Die Anja fällt da immer wieder mit Charity-Aktionen auf und hat aus meiner Sicht das Herz am richtigen Fleck. Ehrenamtlich ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit im Hospiz Germering zuständig und wie ich finde, wieder ein herausragender Gast und auch ein würdiger Gast für den Podcast. Ich freue mich drauf, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!